Ja, wir haben wieder eine kleine Serie begonnen, und zwar über den ersten Johannesbrief. Vielleicht tun wir mal die Wortwolke an die Wand beamen. Das sind so die Themen des ersten Johannesbriefs, und wir haben schon zwei Predigten darüber gehört. Eine Einführung in die Theologie des Johannes von Paul und eine Predigt über Reifestufen von Christen. Und es ist ein bisschen schwierig, den so der Reihe nach zu predigen, weil der redet nicht sehr systematisch, der Johannes, sondern das ist so ein so ein kreisendes Denken. Es kommen bestimmte Themen immer wieder neu, und ich möchte heute ein Thema nehmen, beziehungsweise es sind drei Texte, und zwar einmal geht es um die Ehelehren, die Johannes anspricht, und dann möchte ich nochmal auf den ersten Abschnitt zurück, über den der Paul schon gepredigt hat. Und ich habe erst mich gefragt, kannst du das nochmal machen? Ich meine, da hat der Paul schon drüber gepredigt. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, es ist tatsächlich so, es kann derselbe Bibeltext zu einem anderen Menschen, zu einer anderen Zeit, völlig andere Schwerpunkte hochbringen oder Dinge ins Licht stellen. Sodass ich da nochmal gemerkt habe, ja, wenn wir die Predigt, also die Bibel immer wieder neu lesen und auch immer wieder dieselben Abschnitte lesen, ist es eigentlich nicht so, dass es langweilig wird, weil es kann zu dieser Zeit Gott das zu uns sprechen durch denselben Text und zu einer anderen Zeit was anderes. Genauso, wenn wir in der Gruppe zusammen Bibel lesen, ist es ganz anders, als wenn wir sie alleine lesen, weil zu dem einen sagt er das und zu dem anderen das. Und von daher ist es teilweise derselbe Text, aber ganz andere Schwerpunkte. Ich möchte mit den Irrlehren beginnen und lese dazu 1. Johannes 2, 18 bis 25. Ihr könnt da auch mitlesen. Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehören nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehörten. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass ihr sie wisst und keine Lüge von der Wahrheit stammt. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist. Wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Und seine Verheißung an uns ist das ewige Leben. Dann noch ein zweiter Text, auch über die Irrlehren. Ein anderer Schwerpunkt von Irrlehre, ich gehe gleich drauf ein. 1. Johannes 4, 1 bis 4. Liebe Brüder, ich füge die Schwestern hinzu, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt sie besiegt. Wir können uns auf die fetten Verse beschränken. Ist ein bisschen, ich finde schon, er hat ein bisschen eine komplizierte Sprache, der Johannes, und man muss da wirklich in diese johannäische Sprache etwas hineinkommen. Worum geht es? Es geht darum, dass es Leute gibt, die durchaus religiös waren, aber Jesus nicht. als den gesehen haben, den er, der er ist. Und das ist ein Thema damals gewesen und es ist ein Thema heute. Es gibt viele Menschen, die religiös sind, ob es östlich ist oder esoterisch oder ein bisschen kirchlich, aber an Jesus scheiden sich dann die Geister. Wenn wir diese Abschnitte lesen, stellen wir fest, dass es zwei Seiten gibt, wo man vom Pferd fallen kann. Die eine Seite ist, Jesus als gar nicht richtiger Mensch zu sehen, sondern als einen Mythos, so wie er in einem kommunistischen Wörterbuch beschrieben wird, ein Mythos, der historisch gar nicht existiert hat. Also man kann seine Menschwerdung in Zweifel ziehen, gibt's auch heute. Oder man kann seine Göttlichkeit in Zweifel ziehen und sagen, er war ja einfach nur ein gutes Vorbild, er war ein Weisheitslehrer, er war ein Prophet, aber er war eben nicht Gott. Aber man kann eben auch sagen, er war gar nicht richtig Mensch, sondern er ist wie so ein Halbgott da über den Boden geschwebt. Und deshalb hat er auch gar nicht richtig gelitten und er ist gar nicht richtig gestorben und das war alles gar nicht so schlimm. Darum geht es, um diese beiden Irrlehren. Das hat übrigens dazu geführt, dass in der frühen Christenheit dann dieses Bekenntnis entstanden ist, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist ein ganz wichtiges Bekenntnis der Christenheit insgesamt. Und dieses Bekenntnis, ein Bekenntnis antwortet immer auf Irrlehren. Und dieses Bekenntnis antwortet auf diese Irrlehre. Die einen haben eben gesagt, Jesus war so ein Halbgott, der über die Erde schwebte, der war nie so ein richtiger Mensch gewesen. Und die anderen sagten, er ist eben gar nicht, er war nur ein Mensch. Er war nur ein Mensch und er ist nicht von Gott gekommen und er war nicht Gottes Sohn. Der kleine Abschnitt am Anfang, über den wir letztes Mal schon gehört haben oder vorletztes Mal, gibt eine Antwort auf diese Frage. Und deshalb lese ich ihn nochmal. 1. Johannes 1, 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart, wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. Wir haben ihn selbst gehört. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn mit unseren Händen berührt. Das ist doch erstaunlich, dass drei Sinne von fünf angesprochen werden und dass wir Jesus mit drei von fünf Sinnen erfassen können. Jesus ist also keine Theorie, keine Glaubenstheorie, kein Hirngespinst, sondern Realität, objektiv. Er ist wirklich Mensch geworden. Er hat hier gelebt und ist nicht ein Mythos. Geschichtsschreiber berichten von ihm. Und sie berichten weit besser als Caesar, Livius, Ovid, Tacitus, die wir kennen, sofern wir mal Latein gelernt haben. Und es gibt sogar außerchristliche Schriftsteller, die etwas über Jesus berichtet haben, zum Beispiel der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, geboren 37 nach Christus, sagt Folgendes über Jesus und seine Nachfolger. Zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, das machen wir etwas später, bitte. Zu dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, falls es rechtens sei, ihn einen Mann zu nennen. Denn er war ein Täter von Wundern, ein Lehrer jener, welche die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann nicht nur viele Juden, sondern auch viele Nichtjuden für sich. Er war der Christus. Und als Pilatus ihn auf Verlangen unserer führenden Männer zum Kreuz verurteilte, wichen jene, die ihm anhingen, nicht von seiner Seite, denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder zum Leben erwacht, wie die göttlichen Propheten dies neben 10.000 anderen wunderlichen Dingen über ihn vorausgesagt hatten. Und der Stamm der Christen, die so nach ihm benannt sind, ist bis zum heutigen Tag nicht untergegangen. Ich finde das eine unglaublich erstaunliche Aussage eines jüdischen Geschichtsschreibers, der in der alten Geschichte wirklich anerkannt ist. Was sagt er? Also, es hat wirklich Jesus gegeben. Er hat aber auch Wunder getan. Das anerkennt er. Das ist historisch bezeugt. Er sagt sogar, er war der Christus. Und er ist auferstanden am dritten Tag. Und das haben viele vor ihm bezeugt. Viele Propheten haben es jahrhundertelang vorher bezeugt. Das sagt uns ein Jude. Und jetzt schauen wir die Tabelle an, die ihr gerade schon gesehen habt. Das sind eben die drauf, die diejenigen, die Latein mal gelernt haben, auch gelesen haben. Tacitus, Caesar, Livius. Und wir sehen jeweils das Abfassungsdatum des allerersten Textes. Dann sehen wir, wann es die frühesten Abschriften gab. Und das sind die, die eben heute noch da sind. Und dann die Zeitspanne, die zwischen dem ersten Abfassungsdatum und den Handschriften war. Und die Anzahl der Abschriften. Keiner würde Caesar in Frage stellen und den Gallischen Krieg. Aber es liegt 950 Jahre zwischen dem ersten Abfassungsdatum und der frühesten Abschrift. Und es gibt nur 9 bis 10 Abschriften, die heute noch da sind. Tacitus, es liegen 1000 Jahre dazwischen. Livius, 900 Jahre. Und wenn ihr dann mal schaut, das Neue Testament, 40 bis 100 nach Christus aufgeschrieben, 130 nach Christus, die früheste Abschrift, die immer noch da ist, circa 70 Jahre, das ist in der alten Geschichte so gut wie nichts. Vollständige Handschrift, 280 Jahre später, 5000 griechische, 10.000 lateinische und 9.300 anderssprachliche Abschriften. Für uns klingt das trotzdem viel, denke ich. Aber man muss einfach wissen, dass damals die Informationsflut, dass es die nicht gab. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet, es gab kein Radio, es gab nichts dergleichen. Es gab nur das persönliche Weitererzählen an den langen Abenden, denn sie hatten ja auch keinen Strom. Und dann das Abschreiben in relativ kurzer Zeit danach. Ein sehr namhafter Textkritiker dieser Zeiten oder heutiger Zeiten schreibt, in der Vielfalt und Fülle der Belege, auf die es sich stützt, ist der Text des Neuen Testaments absolut unantastbar und damit einzigartig unter den Prosaschriften des Altertums. Jesus, real Mensch geworden, real bezeugt, sogar seine Auferstehung ist historisch nachweisbar. Und zwar nach althistorischen Maßstäben. Ich hatte mal einen Kollegen in der Studentenmission, der war Althistoriker. Und der ist gereist mit dem Thema die Historizität, das tut er heute noch, glaube ich, der Auferstehung Jesu. Und er hat es einfach nach althistorischen Maßstäben bewiesen. Er ist damals auch schon in den 70er Jahren in kommunistische Länder gereist und hat das erzählt. Das heißt noch nicht unbedingt, dass man dann gleich zum Glauben kommt. Aber man kann einfach nicht sagen, das ist alles nur Hirngespinst. Das stimmt nicht. Jesus ist tatsächlich Mensch geworden. Jesus ist real, hörbar, sehbar, tastbar gewesen. Und es ist die Botschaft dahinter eben, Gott hat nicht von oben herabgeschaut und gesagt, ach die Armen, was die da auch wieder machen auf dieser Erde, sondern er ist gekommen und hat unser Schicksal auf sich genommen, unser Leben geteilt. Und damit sind wir beim zweiten, er ist Gottes Sohn, auferstanden von den Toten. Nicht nur ein Mensch wie wir, denn man kann ihn und seine Realität real erfahren, ausprobieren, ob das gestimmt hat, was er gesagt hat. Und das ist das Zweite. Er ist nicht nur Mensch geworden, sondern er ist von Gott gekommen und als Gott Mensch geworden, wie wir die Göttlichkeit abgelegt. Aber es war dann doch so, alle, die ihm begegnet sind, spürten, er ist eben doch mehr als ein Mensch. Gott spricht zu mir durch ihn. Als Petrus ihn zum ersten Mal erlebte, da am See, in seinem Boot, ist er vor ihm auf die Knie gefallen und hat gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat die Herrlichkeit Gottes erlebt in Jesus und er ist auf die Knie gefallen und er konnte es nicht ertragen. Und es ist immer wieder geschehen und es ist nicht nur einmalig geschehen, so dass es hinterher wieder weg war, so wie wir es vielleicht erleben, wenn wir beeindruckenden Menschen begegnen, das hält für eine Weile dieses Aufgebautsein oder diese Ausstrahlung von diesem Menschen. Aber bei Jesus ist es eine dauerhafte Veränderung, die uns dann zuteil wird. Und die Petrus zuteil wurde und den Jüngern, sie haben eine dauerhafte Veränderung erlebt durch die Begegnung mit Jesus. Und das ist hier gemeint mit dem, er war das Leben. Das Wort, das Leben war. Liebe, Leben, ewiges Leben. Und es gilt für uns genauso. Und das ist Grund zur Freude und auch Grund zur Entspannung. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema dieses kleinen Abschnittes. Denn es geht eben auch um unser eigenes Zeugnis von Jesus gegenüber Menschen, die ihn nicht kennen. Das, was hier gesagt ist, hat Auswirkungen auf das, wie wir über ihn reden können. Denn wenn wir Jesus bezeugen, müssen wir uns eben nichts aus den Rippen schneiden und die Leute versuchen, mit unseren Argumenten zu überzeugen, sondern wir können tatsächlich erstens auf die historischen Fakten verweisen und wirklich auf diese Quellen verweisen und sagen, ja, er hat gelebt. Ja, er ist gestorben. Ja, er ist auferstanden. Fragt die Althistoriker. Die können es dir beweisen. Er ist kein Mythos. Das Zweite. Wir brauchen tatsächlich nur das sagen, was wir mit ihm erfahren haben, was wir selbst mit ihm erfahren haben. Manchmal sagen ja Leute, ja, wie soll ich anderen von Jesus erzählen? Ich bin doch gar nicht so bibelfest. Ich habe das nicht studiert und ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Was sollen wir sagen? Wir brauchen nur das sagen, was wir selbst erfahren haben, was wir gesehen und gehört und getastet haben, was wir erlebt haben mit ihm, warum wir ihm folgen, wie er uns begegnet ist, wo er uns berührt hat, was er zu uns gesprochen hat, was er verändert hat in unserem Leben. Man kann sich vielleicht mal hinsetzen und überlegen, was ist es denn? Was kann ich denn erzählen? Vielleicht können wir es auch wieder mehr kultivieren unter uns, dass wir von dem erzählen, was er uns geschenkt hat. Dass wir uns gegenseitig erzählen, wo er uns etwas Gutes getan hat. Wo wir erlebt haben, dass er uns berührt hat, mitten in unserem Alltag, wo er uns geholfen hat, wo er uns Heilung geschenkt hat, wo er sonst irgendetwas getan hat. Was hat unser Leben verändert? Was bedeutet er uns in guten und in schlechten Tagen? Und drittens können wir einladen, selbst eine Erfahrung mit Jesus zu machen. Denn natürlich reicht es nicht, für jemanden zu hören, dass wir etwas Gutes erfahren haben und dass es diesen Jesus wirklich gegeben hat und dass da irgendwelche Althistoriker sagen, er ist auch auferstanden, das nützt uns ja noch nichts. Und auch jener hat gesagt, nicht alle sind zum Glauben gekommen, auch wenn sie gesagt haben, ja, das stimmt, du hast es uns wirklich bewiesen, aber damit kommen wir noch nicht zum Glauben. Und wir kommen auch noch nicht zum Glauben, wenn uns jemand anders erzählt, was er für gute Erfahrungen gemacht hat. Dann sagt er, na ja, das ist halt deins. Das ist halt deins. Schön, dass du das hast. Schön, dass du glauben kannst. Ich kann es nicht. Und so können wir einladen, diesem Jesus zu begegnen und ihn zu erfahren. Real, praktisch, nicht philosophisch. Und da gibt es ja tatsächlich nur einen einzigen Weg. Und den sagt Jesus in Johannes 7,17, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Also wenn wir uns einlassen auf ihn und seinen Willen, werden wir merken, ob es stimmt. Und das gilt immer wieder neu für uns. Das gilt auch heute für uns, auch wenn wir längst ihm mal unser Leben gegeben haben. Das bedeutet ja immer wieder neu, dass wir uns auf seine Worte verlassen und auf seine Worte einlassen und ihm seine Worte glauben, indem wir sie tun. Nicht indem wir sie im Kopf für wahr halten, sondern indem wir sie umsetzen, indem wir uns darauf verlassen, indem wir uns darauf stellen und sagen, jetzt handle ich so, wie es da steht. Und das tue ich jetzt in meinem Alltag ganz praktisch. Und nur so werden wir erfahren, dass es stimmt. Aber es gilt eben auch am Anfang. Wie kann ich ihn erfahren? Indem ich ihn Herr sein lasse und sage, Gott, wenn das wirklich stimmt und du Gott bist und du auferstanden bist und du der Herr der Welt bist, dann soll dir mein Leben gehören. Dann will ich deine Herrschaft anerkennen. Wenn es nicht ist, passiert nichts, dann haben wir nichts verloren. Wenn es stimmt, gehört ihm unser Leben ganz. Aber darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe gedacht, ich möchte heute einfach mal dazu einladen, dieses zu tun. Ich habe letztens mal festgestellt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass alle, die zu uns zum Gottesdienst kommen oder auch vielleicht jene, die schon lange kommen, dass das klar ist, dass wir das alle mal so beschlossen haben. Es ist eben doch nicht klar. Man kann lange zum Gottesdienst kommen, auch der Vineyard Aachen, und es wirklich nicht von Herzen gesagt haben und gebetet haben und auch so gemeint haben, dass Gott alles gehört. Und deshalb möchte ich einladen, dieses zu tun, heute. Wenn jemand noch nie öffentlich gemacht hat, dass er wirklich zu Jesus gehören will, dass Jesus das eigene Leben gehört. Oder wenn er es überhaupt noch nicht gesagt hat, überhaupt noch nicht gemeint hat, überhaupt noch nicht vollzogen hat, diese Hingabe an ihn, dann lade ich euch ein, das zu tun. Oder wenn es jemand wieder neu sagen will, Jesus, ja, ich will es erneuern. Dir gehört mein ganzes Leben. Und ich will dir auch folgen in den Punkten, wo es mir unangenehm ist. Und ich möchte es nochmal bekräftigen, öffentlich bekräftigen.